Ja, guten Morgen miteinander auch von meiner Seite. Wir stehen mitten in einer wichtigen Predigtserie. Glaube beginnt zu Hause. Jemand hat einmal gesagt, früher hatte ich 6 Methoden, wie ich Kinder erziehen kann. Und jetzt habe ich 6 Kinder und keine Methode mehr. Und mir geht es ein Stück weit ähnlich, nur dass wir nicht 6 Kinder haben. Und es geht in dieser Serie nicht um Methoden, sondern es geht um Impulse. Es geht um Ermutigung, um Ideen, um Austausch. Und heute kommen wir zu dem Thema die Erneuerung des Kindes. Die Frage, die uns heute beschäftigt, ist, wie können unsere Kinder geistlich neu werden, indem sie Jesus ihr Leben schenken? Wir werden das anschauen anhand von Psalm 127, den wir schon gehört haben von Daniel. Und die erste Antwort, die lautet eigentlich so: Unsere Kinder können geistlich neu geboren werden und Christus ins Zentrum ihres Lebens hineinlassen, wenn wir Gott als Fundament unserer Familie nehmen. Im ersten Vers haben wir gehört, wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergebens. Der Bibeltext, der redet jetzt in praktischen Bildern vom praktischen Leben. In der Bibel steht der Begriff Haus normalerweise für ein Zuhause oder oft für ein Zuhause, eine Familie. Und das bedeutet also, wenn Gott nicht der Baumeister der Familie ist, dann bemühen sich die Bauleute in der Familie eigentlich umsonst. Nun, der Traum von vielen Leuten ist auch ein Eigenheim, vielleicht sogar eines selber zu bauen. Da braucht es einen Architekt, einen Bauführer, die die Firmen auch koordinieren, die da mitarbeiten. Es braucht viele Berechnungen, es braucht Planung. Und die stellen sicher, dass das Fundament des Hauses, dass es verhebt, dass das Haus stabil ist. Und es wäre keine gute Idee, wenn du sagen würdest, ja, ich habe schon manchmal gesehen, wie man ein Haus baut. Wir beginnen jetzt einfach mal irgendwo an einer Ecke. Und wenn es dann Probleme gibt, können wir immer noch den Architekten beiziehen. Keine gute Idee. Und doch habe ich den Eindruck, manchmal tendieren wir als Familien in diese Richtung, dass wir einfach mal anfangen, unsere Kinder darauf loszuerziehen und hoffen, dass es dann gut kommt. Aber die Bibel sagt, wir sollen nicht irgendwo anfangen, die Familie zu bauen, sondern bei der Grundlage, und da müssen wir Gott hinlassen, dass er der Baumeister des Fundaments ist. Er will das Fundament so legen, dass am Schluss das Haus schön und auch gerade steht. Und das Fundament eines Hauses, das legt man am Anfang, ist ja logisch. Und das heißt für die Familien, dass man das legen soll, wenn die Kinder noch klein sind. Und es gibt nur ein zuverlässiges Fundament von der Bibel her, das ist Jesus. Wenn also Jesus Christus das Fundament unseres Lebenshauses ist, unserer Familie, dann steigt die Chance markant, dass unser eigenes Leben gelingt und auch das unserer Kinder, auch gerade im Blick auf das ewige Leben. Wir können uns auch fragen, was bringt es denn, wenn unsere Kinder, studierte Leute werden oberschlau, einen riesigen Lohn nach Hause bringen oder wenn sie die Top-Sportler werden, aber Jesus nicht haben? Ich hatte nichts gegen Studium und so und gute Jobs und Sportler, gar nichts. Aber ohne Jesus das Fundament bringt es eigentlich nichts. Und darum meine Frage an dich, welche Rolle spielt Jesus bei dir, bei euch zu Hause? Welche Rolle spielt er? Wie und wann ist er ein Thema in der Familie? Und ist er mehr der Helfer in der Not? Also, dass man ihn sucht, wenn es ein Problem gibt, auch als Familie, oder ist er der Chef der Baustelle? Wichtige Frage, finde ich. Aber die andere Frage ist auch, brauchen denn unsere Kinder wirklich eine Erneuerung? Ich meine, Kinder sind doch so herzig und niedlich und die können ja keine Fliege was zuleide tun, oder? Oder nicht? Es hat mal ein Lied gegeben, also es gibt es immer noch, aber schon alt, das heißt «Kinder an die Macht». Und ich weiß nicht, ob der Autor dieses Liedes ähnlich gedacht hat über die Kinder. Nimm mich wunder, ob der selber Kinder hatte. Und wenn ja, dann müsste er vielleicht mal ein bisschen Zeit verbringen mit normalen Kindern. Denn schon kleine Kinder, die können däubeln, was das Zeug hält. Teilen, nie im Leben. Lieber eine Staatstragödie machen, als zu teilen. Und habt ihr auch gemerkt, dass Kinder sich gut auskennen im Alten Testament? Da geht es zu und her wie dort, nämlich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also rächen können sich sehr gut. Also mindestens bei uns zu Hause kommt es manchmal so vor. Und darum sagt die Bibel ja auch, die Gedanken und Taten der Menschen sind schon von Kindheit an böse. Und darum brauchen auch unsere Kinder Jesus. Und wir sollen ihnen auch von Jesus erzählen, dass er ihr Herz auch neu machen will. Weil die Kinder merken dann irgendwann auch, dass sie nicht immer das tun, was sie eigentlich wollen und auch sollten. Aber vor allem müssen wir ihnen auch erzählen, dass Jesus sie ganz fest lieb hat. Da können wir fast nie zu fest das sagen. Hast du das letztens wieder mal gesagt deinen Kindern, hey, Jesus hat dich so lieb? Es hat mal ein Vater, also ein Pastor, hat erzählt, dass er seinem kleinen Jungen hier und da gesagt hatte, weißt du, wenn ich aus all den Millionen von Millionen Jungen einen einzigen in der ganzen Welt aussuchen müsste, ich würde dich nehmen. Und zwar ohne zu überlegen. Das ist doch mega schön, oder? Ich habe das kürzlich auch bei meinen Kindern ausprobiert. Das hat ihnen natürlich auch toll gefallen. Aber das stimmt ja auch. Aber noch viel mehr liebt Jesus unsere Kinder. Stell dir mal vor, er liebt sie noch mehr, als du deine eigenen Kinder liebst. Er liebt uns so sehr, unsere Kinder und uns, dass er bereit war, als reiner, als sündloser Gott unsere Ungerechtigkeiten an sich zu nehmen, wie wenn er es selber getan hätte. Und dann ist er dafür gestorben, am Kreuz von Golgatha. Und er liebt uns so sehr, dass er den Tod besiegt hat, auferstanden ist und jetzt bereit ist, unsere Ungerechtigkeit wegzunehmen aus unserem Leben. Das, was wir nie selber tun könnten. Wir können keine Schuld ungeschehen machen, kein schlechter Gedanke, kein böses Wort. Es ist draußen und es ist geschehen. Aber Jesus macht es quasi, nimmt es wie weg. Und er liebt uns so sehr, dass er uns das vergibt. Und er tut das, wenn wir vor ihm dazu stehen. Und wenn wir sagen, Jesus, ja, vergib mir und komm du in mein Leben, dann macht er uns neu. Und das ist auch für unsere Kinder so, dann macht er auch unsere Kinder neu. Kinder sind für geistliche Wahrheiten in der Regel offen. Nicht alle, aber wenn sie ein gutes Umfeld haben, sind sie sehr oft einfach auch offen dafür, sind weniger kompliziert als Erwachsene, können sich rascher für Jesus entscheiden. Wie oft habe ich auch schon das Zeugnis gehört, dass ein Kind, also vielleicht auch schon groß jetzt, erzählt, ich habe mich damals bei meinem Vater, bei meiner Mutter für Jesus entschieden, wir haben zusammen gebetet. Und das ist auch etwas, vielleicht das Schönste, was man erleben kann. Wobei Hauptsache, es passiert überhaupt natürlich. Genau. Nun heißt es im Vers, wenn der Herr nicht das Haus baut, was ist dann? Wenn der Herr nicht das Haus baut und irgendwelche Bauleute arbeiten, dann arbeiten sie vergebens. Das heißt also, wir sind Bauleute. Das ist das andere, oder? Nicht nur das vergebens Arbeiten, sondern da hat es Bauleute auf dem Bau. Und diese Bauleute will Gott brauchen. Nämlich dich und mich. Er will uns brauchen. Er will uns dabei haben. Und er sorgt dafür, dass unsere Mühe sich auch lohnt. Der Punkt ist nun, Gott kann das Leben unserer Kinder nicht erneuern, wenn er nur der Teil unseres Gemeindelebens ist und nicht unseres ganzen Lebens. Er muss Zugang haben in alle Lebensräume. Dann kann er am effektivsten arbeiten. Und er soll ja arbeiten. Zugang haben zu unserer Ehe, wie wir die Ehe gestalten, wenn wir verheiratet sind. Zugang haben, wie ich mich am Arbeitsplatz verhalte. Zugang haben auch, wie ich meine Zeit zu Hause gestalte. Was im Fernsehen läuft und was vielleicht nicht. Wo schalten wir um? Oder wo lassen wir es laufen? Das ist ganz entscheidend. Oder auch, wie wir uns in der Gemeinde verhalten. Auch dann, wenn uns jemand auf den Fuß trampelt. Wie reden wir zu Hause am Esstisch? Ist auch ganz entscheidend. Wie reden wir zu Hause am Esstisch, gerade auch vor den Kindern? Da können wir ziemlich viel kaputt machen oder eben auch das Gegenteil, dass wir gute Prägung geben. Damit uns zu Hause ein Ort der Erneuerung werden kann, müssen wir Jesus wirklich offenen Raum geben. in unser Leben hinein, das erst bestimmen kann. Es genügt also nicht, am Sonntag Gott zu suchen, sondern eben auch unter der Woche. Gott will auch unter der Woche unser Gott sein. Ein Junge hat mal zu seinem Vater gesagt, Papa, ich möchte gerne in die Gemeinde umziehen. Der Vater hat sich eigentlich gefreut, aber war erstaunt. Ja, schön, aber wieso denn das? Ja, weißt du, Papa, in der Gemeinde bist du immer so lieb. Und das ist natürlich ein bisschen bitter, seine Aussage. Denn wenn wir den Glauben nur in der Gemeinde leben oder hauptsächlich und nicht zu Hause, dann sind wir in den Augen der Kinder nicht ehrlich, nicht authentisch und irgendwie vielleicht sogar Heuchler. Ist nicht gut. Dann legen wir unseren Kindern Steine in den Weg, dass sie ganze Sache mit Jesus machen. Es gibt auch Eltern, die meinen es voll gut. Die sagen, ja, hey, wir bringen unsere Kinder regelmäßig in die Sonntagsschule und in die Jungschar. Das ist doch toll, eigentlich reicht doch das. Und ich muss sagen, nein, das reicht nicht. Diese Angebote, die wir haben, ich bin so froh darüber. Ich finde es so gut, diese Sachen, die wir haben hier und für die Kinder auch. Aber wir können es nicht für dich machen. Wir können dir das nicht abnehmen im Blick auf deine Kinder. Wir können helfen, das Entscheidende zu tun, also ja, der Schritt zu tun irgendwann, aber die Grundlage muss zu Hause gelegt werden. Zu Hause. In der Familie muss das ausgelebt werden, was sie am Sonntag hören. Sonst ist es schwierig. Sonst ist das, was sie am Sonntag hören, wie nichts passiert, wie nicht gehört. Chuck Swindoll, der hat Folgendes gesagt zu dieser Thematik, ich möchte das Zitat vorlesen. Die Familie ist der Ort, an dem die Grundlagen auf dem Amboss des täglichen Lebens geprägt und geformt werden. Mit anderen Worten, an dem wir erfahren, dass wir geliebt und umsorgt sind, dass wir wertvoll sind und etwas einzubringen haben. Wo Kinder gehorsam lernen, sodass sie verstehen können, was es bedeutet, Gott zu gehorchen. Das Zuhause ist der Ort, an dem wir erfahren, wer Gott ist und wo wir lernen, ihn zu lieben. Das ist das Zuhause. Ich glaube auch, dass das Zuhause Ergänzung braucht. Habe ich den Eindruck. Vielleicht nicht bei allen gleich. Ich glaube, dass es auch durchaus sehr gut ist, wenn Kinder zwischendurch mal ein Lager besuchen. Ein Jungscharlager oder sonst ein Adonia-Lager oder irgendwo, dass dort vielleicht dann die Zündung passiert, in einem anderen Umfeld. Aber die Grundlage geschah zu Hause. Das Zuhause ist der Ort, an dem Gott real wird. Mehr als nur ein Thema unter vielen, eine Schublade unter vielen, sondern das Thema überhaupt. Die Erneuerung der Kinder wird zu Hause vorbereitet. Und es ist dann möglich, wenn Jesus das Fundament ist von unserem Zuhause. Wir haben in den ersten beiden Predigten, Mitte März die erste, Anfang April die zweite, auch diverse praktische Beispiele angeschaut, wie das Zuhause aussehen kann. Also ihr könnt es durchaus auch nochmal nachschauen, es ist auf unserer Homepage drauf. Aber was heißt es jetzt praktisch, dass Gott das Fundament ist? Das heißt, dass wir nach seinen Anweisungen bauen. Wir machen nicht einfach irgendwas, sondern wir hören auf ihn, denn er ist ja der Baumeister. Wir sagen, okay Gott, Herr, wie soll es gehen? Und das heißt auch für Entscheidungen, wenn wir Entscheidungen treffen, dass wir ganz bewusst ihn fragen, was sollen wir tun? Und bei gewissen Fragen durchaus als ganze Familie. Zum Beispiel, sollen wir ein neues Auto kaufen? Ja, nein. Wenn ja, welches? Dass wir dann nicht einfach was machen, sondern auch Gott fragen. Oder auch, welchen Verein sollen wir unsere Kinder schicken? Welchen Job soll ich annehmen? Was hat es für eine Auswirkung auf meine Zeit, die ich dann für die Familie habe und so weiter. Also wir suchen in allen Dingen die Sicht Gottes, damit er bauen kann. Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten seine Bauleute vergebens daran. Ist doch schade, für nichts zu krampfen. Aber andererseits ist auch der Gedanke da, wir müssen es nicht alleine machen. Der Baumeister ist ja da, der hilft uns. Das ist mega toll. Und er sagt uns, du, ich helfe dir. Ich bin an deiner Seite. Also als erstes ist wichtig, unsere Kinder, also die Chance steigt, dass sie ihr Leben erneuern lassen von Jesus, wenn Jesus das Fundament ist unseres Zuhauses im ganz praktischen Bereich zu Hause. Und das führt uns zur zweiten Antwort. Unsere Kinder können geistlich neu geboren werden und Jesus ins Zentrum ihres Lebens stellen, wenn wir merken, Gott schützt und versorgt. Gott schützt und versorgt. Das sagt der erste Vers im zweiten Teil. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Also so wie früher die Städte beschützt werden mussten von Wachen, so müssen auch unsere Kinder ein Stück weit bewacht werden, beschützt werden. Und ich muss euch sagen, seit ich Papi bin, sehe ich viel mehr Gefahren als vorher. Also ich finde es ja gewaltig, was überall für Gefahren wimmelt im Alltag, wenn sie klein sind in der Küche, scharfes Messer oder eine Pfanne mit heißem Wasser drin oder draußen können sie auf die Straße rennen und es gibt ja viel so Zeugs oder auch nur schon ein Bettli mit wenig Wasser. Ist gefährlich. Unsere Tochter, die wäre mal, als sie klein war, etwa bei so viel Wasser wäre sie ertrunken. Also hat viele Leute rumgehabt, die haben sie gerade ausgewischt. Aber es gibt so viel Gefahren. Ist gut, wenn man nicht alles weiß. Und im Teenie-Alter geht es weiter mit anderen Bereichen. Das kann eine schlechte Prägung sein. Falsche Einflüsse, schlechte Kollegen, gottlose Wege. Und in all dem spüren wir können unsere Kinder gar nicht vollumfänglich schützen. Und ich glaube auch, wir sollten es gar nicht probieren. Aber die Bibelstelle zeigt, wenn Gott sie schützt, dann sind sie wirklich geschützt. Natürlich, es braucht unsere Mithilfe auch. Oder die Wachen, die sind vor dem Tor nicht auf der fallenden Haut gelegen. Die haben ihren Job gemacht, aber unter der Herrschaft des Herrs. Und auch wir haben einen Auftrag, unsere Familien zu schützen, unsere Kinder auch zu schützen. Aber Jesus muss involviert sein, sonst bringt es wie viel? Eigentlich nichts, sagt der Text. Wir wollen Jesus ehren, indem wir auf ihn vertrauen. Er soll unsere Familien bewachen, unsere Kinder beschützen. Er ist der beste Beschützer, den es überhaupt gibt. Und für mich gibt es hieraus eigentlich zwei Folgen. Die erste Folge daraus lautet für mich, befehlen wir doch unsere Familien, unsere Kinder jeden Tag dem Schutz Gottes an. Ich weiß nicht, wie es du hast, aber ich bete jeden Tag ganz bewusst, manchmal sogar mehr als einmal, um Schutz für meine Familie. Und gerade auch für Tim und Joel, dass Gott sie bewahrt vor bösen Menschen. Es laufen da draußen so viele schwierige Menschen, gefährliche Menschen herum. Es gibt so viel schlechter Einfluss. Ich bete auch, beschützt sie vor Unglück und so weiter. Ich lege das Leben meiner Familie jeden Tag an den sichersten Ort, den mir bekannt ist, nämlich in die Hände des lebendigen Gottes. Ich vertraue sie ihm an. Und zweitens, weil Jesus der beste Beschützer ist, können wir ihm die Sorge um die Sicherheit unserer Kinder abgeben. Dass wir sie ihm abgeben können. Für mich heißt das, ich bete intensiv, wenn mir auf was im Herz liegt, auch Punkt Schutz, und dann lasse ich es los. Statt sich Sorgen zu machen, Gott vertrauen. Ist das leicht? Ich denke, das ist je nach Typ. Für einige ist es leicht, für andere weniger. Ich bin eher die zweite Kategorie. Ich muss mehr darum ringen, aber ich will darum ringen. Denn wenn ich mich ständig vor Sorgen auffressen lasse und meine Kinder ins Glashaus einsperre, vor Sorge, dann sage ich den Kindern, unausgesprochen sage ich, Gott ist gut, aber so ganz vertrauen kann man ihm nicht. Das braucht das Glashaus auch noch. Das ist natürlich schwierig. Ich finde etwas sehr Herausforderndes im Erziehen der Kinder. Wir erziehen die Kinder von uns weg. Also das wissen alle, die schon erwachsene Kinder haben. Die wohnen irgendwann nicht mehr zu Hause. Also wenn dein Kind mit 35 noch zu Hause ist, mit 40, dann musst du mal ins Gespräch kommen. Dann ist es gut, wenn die mal ausfliegen. Aber das ist nicht immer so einfach. Man zieht sie, erzieht sie von sich weg. Die Leine wird länger, je älter das Kind wird. Und das muss ja so sein. Aber Paulus ermutigt uns, beziehungsweise der Petrus, und also ich finde es übrigens auch schön zu wissen, Gott geht mit. Wenn die Leine länger wird, von mir weggeht, Gott geht mit. Und der Petrus ermutigt, überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Und selbstverständlich bezieht sich das auch auf unsere Kinder. Und das kann uns eine Grundgelassenheit geben, ein Urvertrauen schaffen. Jesus schaut für uns, für unsere Kinder. Übrigens, das bezieht sich auch auf die wirtschaftliche Situation. Lesen wir im Vers 2. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis spät in die Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt, denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Das ist eine interessante Aussage, die ist sehr spannend, oder? Heißt denn das jetzt, dass wir weniger arbeiten und mehr schlafen sollen? Ich glaube nicht unbedingt. Also ich habe das gerade kürzlich erlebt. Ist ganz lustig. Ich hatte etwa 2 Tage lang habe ich eine Frage mit mir rumgeschleppt, eine organisatorische Frage. Wie kann man das machen, dass es gut kommt? Organisation, irgendwo. Und ich habe gegrübelt und studiert und ich wusste es einfach nicht. Und dann habe ich mal so ein Powernap gemacht so, und bin aufgewacht und zack, kam mir die Antwort, eine Idee. Oh, also das kam mir gerade so vor, den Zeilen gibt es der Herr im Schlaf. Dürfte ein bisschen mehr passieren von mir aus, aber war ganz super, das zu erleben. Aber Gott will jetzt nicht, dass wir mehr faul sind und schlafen. Nein, ich glaube nicht, aber Gott will, dass wenn wir fleißig sind, und wir sollen fleißig sein, dass uns bewusst ist, das Entscheidende liegt nicht in unserem Fleiß, der gut ist, sondern in seinem Segen. Und das ist ganz entscheidend. Sein Segen ist das Maßgebende. Und so kann zum Beispiel ein selbstständiger Werbender, kann fleißig sein, aber am Wochenende sagen, hey, am Sonntag, ich arbeite nicht. Tag des Herrn, das mache ich nicht. In den Ferien mache ich wirklich Ferien. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, wie Leute in den Ferien sind und Laptop dabei und haben dann immer noch wieder ein bisschen gearbeitet. Man kann sich ja nicht gleich entspannen. Und jemand sagt, Gott sorgt für mich, ich mache Ferien. Auch wenn ich vielleicht einen Auftrag verliere, ich traue ihm. Er sorgt für mich. Und ich glaube, das ist ganz ein starkes Zeugnis, auch für die Kinder, dass sie sehen, wow, hey, der Gott, der gibt Stabilität. Mein Papi muss nicht jedem Franken nachrennen, sondern Gott hilft ihm. Und er ist entspannter. Übrigens ist das für uns auch viel schöner, wenn wir zwischendurch mal wirklich loslassen können und nicht ständig getrieben sind. Und unsere Kinder lernen einen Gott kennen, der Lebensqualität schenkt, mit dem es sich lohnt zu leben. Und meine Frage an dich, wo musst du dein Kind mehr loslassen? Wo bindest du es zu sehr an dich? Oder wo musst du auch Gott mehr vertrauen und lockerer werden, dass er euch schützt und wirtschaftlich versorgt? Gibt es einen Bereich? Das wird dazu beitragen, dass dein Kind sich für Jesus öffnet. Und der Bibeltext zeigt uns noch einen dritten Punkt, wie unsere Kinder geistlich von neuem geboren werden und Jesus ins Zentrum ihres Lebens nehmen, nämlich indem wir merken, dass unsere Kinder ein Segen sind für uns und ein Vermächtnis von uns. Im dritten Vers lesen wir, Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Also wer Kinder hat, bekommen hat, der hat eigentlich die größte Gabe der Welt empfangen. Das eigene Fleisch und Blut mit ewiger Seele. Es gibt nichts Größeres in dieser Welt. Aber damit ist auch Verantwortung verbunden. Gott hat diese Lebewesen geschaffen und legt sie in unsere Hände, die Hände der Eltern. Aber es betrifft nicht nur die Eltern, sondern, ich hoffe, es ist durchgekommen, wir haben als ganze Gemeinde eine gewisse Verantwortung für die Kinder. Nicht nur die Eltern, natürlich sie am meisten, aber auch die ganze Gemeinde, besonders auch diejenigen, die mit den Kindern arbeiten. Kinder als Geschenk. Leider sehen das viele Menschen heutzutage nicht mehr so. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Kinder oft als Hindernis gesehen werden für die persönliche Lebensentfaltung, auch ein bisschen Schwierigkeiten machen, dass man sich selber beruflich entwickeln kann. Kinder sind anstrengend, kosten viel Geld, ist ein Einschnitt in die persönliche Lebensgestaltung. Und darum wollen viele Eltern keine Kinder mehr. Ist einfach ein bisschen anstrengend oder mühsam. Das ist so die egoistische Variante. Jetzt gibt es noch eine selbstlose Variante im Namen des Klimaschutzes. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, also nein, jetzt verblöden wir den Bald als Menschheit. Sorry, ich bin ein bisschen direkt. Also hieß es im letzten Sommer in der NZZ Folgendes, ich zitiere: Weil sie um die Zukunft des Planeten fürchten, entscheiden sich immer mehr Frauen, auf eigene Kinder zu verzichten. Zwei von ihnen erzählen, warum sie es für verantwortungslos halten, weitere Kinder in die Welt zu setzen. Pünktli, pünktli. Was für ein verdrehtes Denken. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Natürlich muss jedes Ehepaar selber herausfinden, wie viele Geschenke es verkraften kann. Denn Kinder sind tatsächlich anstrengend, oftmals, also in vielen Bereichen. Ist kein Jockey-Job. Kostet Energie, auch mal Tränen. Und doch zeigt dieser Vers, Gott segnet durch Kinder. Wenn die Kinder jetzt hören, dass sie mühsam sind, dass sie irgendwie die persönliche Gestaltung des Lebens der Eltern beeinträchtigen und dass sie in die Krippe müssen, damit die Eltern arbeiten können und ihre Karriere machen, was denkt ihr, was löst das in den Kindern aus? Wahrscheinlich nicht so viel Gutes. Wenn sie aber wissen, ich bin ein Geschenk von Gott, Gott hat mich zu einem Segen gemacht, was für ein Unterschied. Ob ein Kind sagt, ich bin ein Segen von Gott, dann macht das das Kind stark und gibt auch eine Grundlage, dass eine Verbindung zu Gott passieren kann. Das Kind, das weiß, ich bin seine Idee. Und wisst ihr was? Das gilt ja auch für uns Erwachsene. Auch wir sind solche Geschenke und ein Segen von Gott. Als Gott dich in diese Welt gestellt hat, hat er gesagt, das ist ein Geschenk für diese Eltern. Du bist ein Geschenk gewesen für deine Eltern, ein Segen. Hast du auch schon mal überlegt, dass das so ist? Ich meine, wie viele denken denn, wer bin ich schon? Was habe ich für einen Wert? Aber Gott sagt, du bist ein himmlischer Segen. So sieht dich Gott, ein himmlischer Segen. Du bist ein Geschenk. Und der Text sagt sogar, du bist ein Lohn. Du bist Lohn. Was für ein Gedanke. Du bist selber Lohn für deine Eltern gewesen. Ich hoffe einfach, dass deine Eltern das auch so angenommen haben. Wenn wir wollen, dass wir und unsere Kinder erneuert werden, ist es wichtig, dass wir diese Gedanken Gottes auch denken und aussprechen. Zwischendurch. Und so möchte ich dir Mut machen, vielleicht heute Nachmittag, bei nächster Gelegenheit, dass du betest, Jesus, danke, dass ich als Geschenk in diese Welt gekommen bin. Als Lohn. Erkenne das an. Sprich es aus. Und sag es auch deinen Kindern, den Enkeln, den Kindern in deiner Umgebung. Sag ihnen, hey, weißt du, so schön, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk und ein Gewinn für mich. Schön, dass du da bist. Aber die Kinder, die sind noch mehr als ein Segen. Sie sind ein Vermächtnis von uns. Sie sind ein bleibender Wert, der von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und das lesen wir im Vers 4 und 5. Hier heißt es, Kinder, die einem jungen Mann geboren werden, sind wie scharfe Pfeile in der Hand eines Kriegers. Glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist. Wie ein Bogenschütze mit seinen Pfeilen in den Kampf eingreift und aus Distanz den Kampf sogar beeinflussen kann, obwohl er weit weg ist, so können wir unsere Umgebung beeinflussen, auch wenn wir nicht mehr da sind. Gott will, dass wir auch nach unserem Tod diese Welt positiv beeinflussen durch unsere Kinder, durch unsere Töchter, unsere Söhne. Eigentlich ist das der Inbegriff von Jüngerschaft. Wir sollen nicht nur selber für Jesus leben in der Jüngerschaft, sondern das heißt auch, wir sollen andere anleiten zur Jüngerschaft. Und eben allen voran die eigenen Kinder. Natürlich sind hier zuerst die Eltern angesprochen, aber wir können auch geistliche Kinder haben. Kinder, die wir prägen können in unserem Umfeld, die nicht unsere eigenen sind. Und gerade dieses Thema, das wird den nächsten Sonntag dann der Hauptpunkt sein. Das ist ein riesiger Schatz, kann ich euch sagen. Sehr, sehr wertvoll. Ich hoffe, ihr seid dabei am nächsten Sonntag. Gott will aus unseren Kindern Menschen machen, die den Glauben leben und unsere Gemeinde tragen. Wisst ihr, in 30 Jahren sind wahrscheinlich die allermeisten der tragenden Leute in der EGA nicht mehr tragend. Dann müssen schon längstens die Jungen nachgekommen sein. Wir brauchen unsere nachkommende Generation, dass es die EGA in 30 Jahren auch noch gibt. Ganz wichtig. Und darum haben wir diese Predigtserie. Und darum möchten wir uns Mut machen, gegenseitig auch diesen Weg zu gehen und unsere Kinder zu starken Jüngern von Jesus zu machen. Wir haben also gesehen heute Morgen, es geht darum, wie unsere Kinder geistlich neu werden und Jesus in ihr Leben hinein in die Mitte nehmen. Und der erste Punkt ist, dass Jesus das Fundament unseres Zuhauses sein soll. Und darum braucht er Raum. Braucht Raum, dass er uns verändern kann. Und wisst ihr, sehr schwierig ist, gewisse feste Gewohnheiten zu verändern. Also wenn du zum Beispiel eher zu viel Fernseher schaust und er automatisch den Fernseher anstellst jeden Abend, ist das eine starke Gewohnheit. Und ich bin überzeugt, Jesus möchte, dass diese Gewohnheit sich ändert. Aber das ist nicht so leicht. Aber da kannst du Durchbrüche machen. Und das bewirkt etwas auch für die Kinder, weil sie merken, wow, Jesus bekommt mehr Raum. Dann haben wir auch gesehen, es ist für die Kinder hilfreich, sich ihm anzuvertrauen, wenn wir merken, Gott schützt und versorgt. Wenn wir uns Gott anbefehlen und uns auch ihm anvertrauen, auch im Wissen, er versorgt uns. Dass wir nicht ein angstgetriebenes Leben führen, sondern ein Leben in einer gewissen Ruhe. Und das Dritte, dass wir sehen, Kinder sind ein Segen für uns. Dass wir das ihnen auch sagen. Und ein Vermächtnis, da geht es weiter, auch wenn wir mal nicht mehr da sind. Aber in all dem müssen wir einen guten Weg finden, indem wir uns bemühen, aber gleichzeitig nicht verkrampfen. Nicht irgendwie einen Krampf draus machen, denn der Herr baut das Familienhaus. Er baut es. Das darf uns auch ein Stück weit entlasten. Er leitet den Bau, nicht wir. Wir können das nicht. Wir können unsere Kinder nicht bekehren. Das geht gar nicht. Aber wir können uns brauchen lassen. Und das will Jesus, glaube ich, dass wir uns einfach verfügbar halten und uns brauchen lassen. Und dann können wir Jesus den Rest abgeben. Geben wir nicht auf, wenn gewisse Dinge hoffnungslos erscheinen. Bis jetzt. Wir wissen nicht, wann Jesus eingreift. Vielleicht ist die Wende kurz bevor. Und darum möchte ich dir Mut machen, dass du dranbleibst mit Jesus. Amen. Ich bete. Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir. Psalm, wo ich finde, so einen Tiefgang hat. Danke vielmal auch für den Reichtum, wo du deine Gedanken hast über unsere Familien, über unsere Kinder. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns einfach hilfst, dass wir das können, Schritt für Schritt immer mehr ausleben. Bitte dich auch fest, Herr Jesus, dass wir bereit sind, gewisse Gewohnheiten anzuschauen und einzugestehen, also Gewohnheiten, die nicht gut sind. Und dass wir dich daran anlösen und dich einen Durchbruch schaffen. Ich bitte dich, Herr, zeig du uns auf, wo wir vielleicht die eine oder andere Gewohnheit haben, die dich einschränkt in dem Bau von unserem Familienhaus. Und ich bitte dich auch, gib du uns mindestens einen Gedanken mit jetzt in den kommenden Tagen, wo wir nachgehen wollen. Und ich lobe und preise für deine Liebe. Amen.